Ich muss sagen, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung. Und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten. Ich wünsche meiner Partei weiterhin alles Gute. Ich habe mein Bestes gegeben.
Es ist ein Tag, der sicher dazu beitragen wird, dass wir nachdenken müssen, was wir hier in Berlin ändern müssen. Wir werden nachdenken müssen, was haben wir bisher erreicht. Wir müssen darüber nachdenken, was müssen wir zulegen. Am 24. September wird abgerechnet. Jetzt haben wir erstmal richtig was an der Hacke. Ja, aber so ist es. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam.
Keine gute Stimmung in der SPD nach den vergangenen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Hier sind die Ergebnisse sind tatsächlich gesunken nach den Landtagswahlen. In Saarland haben wir ein Minus von 1%, was sich vielleicht noch im Rahmen hält. Dann in Schleswig-Holstein minus 3,2%, aber in NRW haben wir gleich minus 7,9% der Wähler, die nicht mehr die SPD gewählt haben, im Vergleich zum Vorwahljahr 2020. Ich habe zu Gast Justin Witzek, er ist im Jusos-Vorstand hier in Erfurt und auch aktiver Politiker der SPD hier in Erfurt. Hallo.
Grüße dich.
Genau, wir haben gerade schon Hannelore Kraft gehört, sie ist zurückgetreten, ebenso ist Thorsten Albig zurückgetreten in Schleswig-Holstein, Hannelore Kraft in NRW und Martin Schulz versucht tatsächlich noch so ein bisschen die Sache zu retten. Also es geht auf jeden Fall darum, auch wieder Mut zu sprechen, denn die Niederlagen sind heftig. Was denkst du, hat Hannelore Kraft wirklich alles getan in NRW?
Ja, ich denke, der Wahlkampf war jetzt nicht schlecht. Es ist immer ein bisschen schwierig, von so einer Wechselstimmung zu profitieren, die es ja nach der Nominierung von Schulz gab, wenn man selbst Ministerpräsidentin ist. Also ich kann das durchaus manchmal verstehen, wenn man sagt, die SPD wirbt damit, wir müssen das Land gerechter machen, wir müssen die Kitas kostenlos machen, wir müssen die Digitalisierung ausbauen. Und dann stellt man sich in Nordrhein-Westfalen natürlich die Frage, wer hat denn in den letzten Jahrzehnten regiert? Und das war in sehr vielen Fällen eben die SPD im Bund und im Land. Und dass es eventuell leichter ist, als konservativer Kandidat so eine Ministerpräsidenten-Bonuskarte zu ziehen, als sozialdemokratische Kandidatin, das ist sicherlich richtig. Das ist nicht gelungen, klarzumachen, wo die Fehler waren. Es gab sicherlich auch personelle Probleme, inhaltliche Probleme. Einige Sachen sind schiefgelaufen und die Stimmung in Nordrhein-Westfalen war nicht besonders gut. Da, glaube ich, kommen wir nochmal im Detail drauf.
Die Rücktritte von Hannelore Kraft und Thorsten Albig, was meinst du, sind das einfach Ergebnis der gravierenden Rückschläge oder sind das persönliche Schuldzugeständnisse im verpatzten Wahlkampf, also jetzt auch persönlich?
Sicherlich ist es ein Schuldeingeständnis. Es ist natürlich immer besonders schwierig, in einem Bundeswahljahr eine Landtagswahl zu verlieren.
Ein Schuldzugeständnis zur Person, also zu sich selbst oder zur Partei im Wahlkampf?
Für sich selbst zunächst. Ich denke, wenn das jetzt 2 Jahre früher passiert gewesen wäre, die Wahl, hätten die beiden sicherlich eher versucht, sich im Amt zu halten. Aber ich denke, es gibt da ein großes Interesse aus Berlin, dass eben keine wochenlange Debatte darüber entsteht, ob Hannelore Kraft jetzt zurücktritt oder nicht. Sowas kann ja auch sehr entwürdigend aussehen und gibt insgesamt ein schlechtes Bild ab. Es ist eindeutig klar, dass die SPD abgewählt wurde in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Und für sowas muss man dann natürlich auch die Verantwortung übernehmen.
Also ich habe hier ein Zitat vom SPD-Beschluss oder also da herausgeschrieben, einer schonungslosen, aber auch gründlichen Analyse für die Ursachen dieses Wahlergebnisses müssen wir jetzt halt analysieren, also müssen wir jetzt in der SPD die Ursachen finden, wie es dazu kam, was sind deiner Meinung nach die Ursachen jetzt speziell in NRW, ist ja jetzt die Wahl, die Landtagswahl, die am nächsten ist.
Also ein Faktor, das hört sich dann immer so nach Schönreden an, ist tatsächlich die gestiegene Wahlbeteiligung und da insbesondere der Zugewinn der AfD und der FDP. Wenn man sich die absoluten Werte anschaut, hat die SPD eigentlich gar nicht besonders viele Stimmen verloren. Das ist dasselbe Bild, was sich in Schleswig-Holstein zeigt, aber auch im Saarland. Das ist der erste Punkt, dass die SPD eben davon nicht profitiert hat, dass mehr Menschen wählen gegangen sind, was ja zunächst was Schönes ist. Natürlich hat man die Lage so, dass es einige personelle Probleme gab. Das ist einmal der Innenminister Ralf Jäger und die die Bildungsministerin Silvia Löhrmann von den Grünen. An denen hat sich sehr viel Kritik aufgeladen und Hannelore Kraft stand aber sehr hinter den beiden. Ich war eine Weile in Köln und habe da mit einigen Genossen gesprochen. Und bei denen ist es so, irgendwie mögen die alle Ralf Jäger. Wenn man aber Ralf Jäger im Wesentlichen aus den Medien kennt, dann ist das in der Bevölkerung eine eher unbeliebte Person. Der wird direkt verantwortlich gemacht für die Silvesternacht in Köln und für die Einbrüche, die in Nordrhein-Westfalen wesentlich höher sind. Gerade in den konservativeren Teilen von Nordrhein-Westfalen ist er eine regelrechte Hassfigur, weil der persönlich verantwortlich gemacht wird für die Lage der Sicherheit. Und auf anderer Seite ist er eben in der Partei recht beliebt. Und das ist eine Dissonanz in der Wahrnehmung, die einen dann natürlich Wahlergebnisse kosten kann. Ich denke, wenn Hannelore Kraft nach der Silvesternacht, wo ja die Forderung da war, dass er zurücktreten soll, ihn tatsächlich dazu gebracht hätte, zurückzutreten, hätte das Wahlergebnis besser ausgehen können. Und das reiht sich ein in eine ganze Reihe von Faktoren. Das Ruhrgebiet im Besonderen und Nordrhein-Westfalen ist es irgendwie etwas leid, immer in jedem Ranking in der Bundesrepublik ganz hinten zu erscheinen. Also es ist ja immer so bei Arbeitslosigkeit, bei Bildungserfolgen und so, da ist Nordrhein-Westfalen dann immer mehr so in den hinteren Rängen zusammen mit ostdeutschen Ländern, während irgendwie Baden-Württemberg und Bayern immer an den vorderen Positionen sind. Und das kränkt die Einwohner natürlich persönlich und sie haben so dieses Gefühl, dass sie gehemmt werden dadurch, dass eben die SPD dort regiert. Und ich habe den Eindruck, das ist jetzt etwas, was sich da durchgeschlagen hat und deswegen war die FDP auch so erfolgreich, weil die mit einem Gefühl des Fortschritts und des Aufholens in den Wahlkampf gestiegen sind und das ist irgendwie gut angekommen.
Also ich höre da grundsätzlich zwei Ursachen raus. Das ist einmal die Wahlprogrammatik, die vielleicht nicht gut angepasst war an NRW und an die Verhältnisse da vielleicht. Und zu einem, was zusammenspielt damit, ist vielleicht eine verkorkste Personallage. Du hast aber auch erwähnt, die Wahlbeteiligung hat sich natürlich gesteigert. Das heißt, es gab auch viele Nichtwähler, die gewählt haben. Da muss man auch sagen, ich habe eine Statistik vom DMP, also DIM-AP, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Auf jeden Fall haben die Wahlergebnisse zusammengefasst als Wahlanalyse für alle Parteien. Und hier habe ich mal die SPD aufgemacht. Und hier kann man dann halt sehen, wie viel zum Beispiel die Abwanderung von Wählerschaften waren an die anderen Parteien. Und hier sehen wir auch, wie viele an Nichtwählern und Erstwählern zum Beispiel waren. Und da hat die SPD zum Beispiel bei den Erstwählern schon rapide verloren. 140.000 Erstwähler, die die SPD da verloren hat. Aber im Gegenzug dazu haben wir 170.000 Nichtwähler für die SPD-Seite hier zu verzeichnen. Das heißt, in den Nichtwählern, die bisher vielleicht auch inaktive Parteimitglieder waren, wer weiß, also die sind auf jeden Fall an die Wahlurnen gegangen für die SPD, aber leider hat es nicht bei den Erstwählern funktioniert, also bei den jungen Menschen. Das heißt, die Programmatik war tatsächlich nicht an die jungen Leute angepasst. Oder ist das überhaupt eine Hauptzielgruppe da?
Ja, das Problem hat man oft. Die jungen Leute sind natürlich keine Hauptzielgruppe. Es gibt einzelne Punkte immer, die auf junge Menschen gemünzt sind. Das ist etwa das Wahlrecht mit 16. Aber so wirklich inhaltlich, was mir noch einfallen würde, was wirklich ein guter Punkt war für junge Menschen, das war schon im letzten Koalitionsvertrag, war die Ausbildungsplatzgarantie. Das wäre was glaube ich, vielen Menschen helfen würde. Aber da muss man eben sagen, das stand schon im letzten Koalitionsvertrag, gemacht wurde es nicht. Sowas kostet natürlich Glaubwürdigkeit. Und ansonsten waren die dominierenden Themen natürlich weniger Themen für junge Menschen, also innere Sicherheit, Schutz vor Einbrüchen. Das sind nicht unbedingt die Themen, die junge Menschen umtreibt, sondern eher diejenigen, die ein Haus haben, die selber eine Familie haben und sich darum sorgen, dass die sicher sind. Junge Menschen sind da etwas lockerer, die haben auch weniger, was geklaut werden kann. Und insgesamt ist natürlich die ältere Wählergruppe die größere mit großem Abstand.
Die SPD steht ja auch für die Partei der Arbeiter, für die Arbeiter oder für die Gewerkschaften, meinte ich, für die Gewerkschaften auch. Ich habe ja auch noch eine andere Statistik, die Unterstützung in den Bevölkerungsgruppen für die SPD in NRW. Da haben wir ein Minus bei fast allen zu verzeichnen, also bei Arbeiter, Angestellten, Beamten, Selbstständige, Rentner, da alle Minus zu verzeichnen, fast auch zweistellig. Aber bei den Arbeitslosen gibt es ein Plus. In den Berufsgruppen auf jeden Fall bei den Arbeitslosen gepunktet. Als Arbeiterpartei, wie konnte man bei den Arbeitslosen punkten?
Ich muss gerade überlegen. Also es ist ja schon so, dass die wirtschaftliche Lage in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht so drastisch ist, wie es oft dargestellt wird. Das ist ja auch regional sehr unterschiedlich. Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass es ein Bundesland ist, was jetzt 8-9 Mal so groß ist wie Thüringen. da gibt es regionale starke Unterschiede. Man hat vor allem in den Bereichen, wo die SPD eben früher stark war, in den Kohle- und Stahlstädten im Ruhrgebiet, da hat man hohe Arbeitslosigkeit. Im Rest von Nordrhein-Westfalen gibt es Orte, da gibt es praktisch keine Arbeitslosigkeit. Und dass Arbeitslose, sagen wir mal, in Köln jetzt tatsächlich von der SPD profitieren und von der wirtschaftlichen Lage, das ist ja keine Frage. Ich denke, da könnte tatsächlich mal ein Punkt gewesen sein, wo die Bundespolitik reingespielt hat, nämlich die Ansätze von Martin Schulz zum Qualifizierungsarbeitslosengeld. Das sind erstmal erste Zeichen hin zu Arbeitslosen, dass man sich eben besser um sie kümmern will und ihnen ein sinnvolles Angebot machen will und auch die Möglichkeit eben nicht auf einem minimalsten Lebensstandard zu bleiben, wenn man bereit ist, sich zu qualifizieren.
Ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, ihr macht ja vor allem verstärkt den Tür-zu-Tür-Wahlkampf in Deutschland und da sollten vor allem auch verstärkt Gegenden aufgesucht werden, wo die Arbeitslosenquote sehr hoch ist, wo auch viele Nichtwähler sind. Spiegelt sich anscheinend im Ergebnis wieder. Das heißt, die SPD hat da schon gepunktet. Der Tür-zu-Tür-Wahlkampf war in die richtige Richtung, Gebiete zu erobern, nenne ich es jetzt mal, die sonst nicht SPD-Wähler waren. Dafür sind aber viele andere Sachen eingebrochen. Da stellt sich mir die Frage, ist die SPD nicht multitaskfähig? Also kann sie sich nur auf ein Gebiet konzentrieren und da aber richtig tun, aber für die anderen dann nur Vernachlässigung bereithalten?
Ja, also der Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist recht wirksam, aber auch kein Wundermittel. Also man geht davon aus, dass man so etwa 2 Prozentpunkte gut machen kann damit. Man kann natürlich nicht bei 17 Millionen Menschen vorbeischauen. Dazu kommt, dass die CDU mittlerweile das Mittel auch aufgegriffen hat und üblicherweise läuft es so, dass man eben eine Analyse macht, wo sind Menschen, die von ihrer sozialstrukturellen Lage oder von früheren Wahlergebnissen so generell bereit wären, SPD zu wählen. Die haben schon mal SPD gewählt oder sie wohnen eben in einem Viertel, wo viele andere SPD wählen und dort schaut man vorbei und sagt mal Hallo, um Präsenz zu zeigen. Und das kann ganz gut funktionieren. Es muss natürlich das entsprechende Programm dahinter stehen. Es muss eine Person da sein, die das verkörpert. Und dann kann das funktionieren. Ich denke, dieses Mal hat das für die CDU tatsächlich sehr gut funktioniert. Die haben auch sehr viel Haustürwahlkampf gemacht. Und dass sich das dann natürlich ausgleicht, ist klar. Und man kann jetzt nicht, wenn ansonsten die mediale Lage desaströs ist, dadurch alles wieder retten, dass man persönlich die Leute überzeugt. Man hat ja nur sehr wenig Zeit.
Jetzt stellt sich mir natürlich auch die Frage, der Schulzzug, der Schulzeffekt, der ist ja ganz bekannt für die SPD momentan, bisher aber leider recht inhaltlos, sagt man ja. Also anscheinend wurde mit dem Schulzug nicht so viel Inhalt transportiert, wie vielleicht sollte. Es war halt tatsächlich die Person Schulz und die war aber relativ erfolgreich, jetzt zwar nicht in den Ergebnissen an sich, aber zum Beispiel medial oder viral war Schulz schon eine wirklich erfolgreiche und beliebte Person. Jetzt stellt sich mir die Frage, es wurde ja gesagt, den Bundestagswahlkampf aus den Landtagswahlen ein bisschen rauszuhalten im Landtagswahlkampf. Jetzt sind die Ergebnisse natürlich ein bisschen niedrig oder wirklich auch eingebrochen. War das dann zu wenig oder vielleicht sogar immer noch zu viel Bundestagswahlkampf? Würde dann natürlich dann auch dazu neigen, dass zu viel Bundestagswahlkampf den Schulzeffekt negativ betrachtet?
Also Hannelore Kraft hat selbst darum gebeten, sozusagen die Bundesebene rauszuhalten. Das wird mittlerweile teilweise auch als Fehler gesehen, aber es bietet natürlich den Vorteil, dass jetzt die Wahlniederlage nicht so direkt mit Martin Schulz verbunden ist. Martin Schulz hat natürlich das Problem, dass er in seinen Inhalten, die zu dem Zeitpunkt noch recht vage waren, viele sehr große Themen setzt, vieles Internationales, Europäisches. Ja, aber nachdem er ja kein Amt hat, letztendlich darauf zurückgeworfen ist, durch die Dörfer zu laufen und Zugbaubetriebe zu besichtigen. Das passt nicht so ganz zusammen in der Wahrnehmung. Eigentlich fand ich das Konzept, wie es jetzt aussieht, wann die Inhalte kommen, recht gelungen. Die sind ja direkt nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl jetzt veröffentlicht worden, sozusagen der erste Entwurf. Das wird dann jetzt in den nächsten 2 Wochen abgestimmt und dann hat man ein Wahlprogramm. Es ist ein bisschen schlecht gelaufen dadurch, dass Nordrhein-Westfalen jetzt verloren gegangen ist, aber ich denke, die Strategen Willy Brandthaus haben sich das so vorgestellt, wir holen jetzt drei Landtagswahlen und dann kommt das Programm, alle reden über das Programm, Martin Schulz kann es mit sich verbinden und dann startet man in den Bundestagswahlkampf. Jetzt sieht es natürlich eher so aus, dass die Wahlkämpfe verloren gegangen sind und jetzt kommt das Programm. Das wird dadurch natürlich auch ein bisschen überschattet, dass nach wie vor über die Wahl in Nordrhein-Westfalen geredet wird und etwas weniger über das Wahlprogramm. Das ist etwas traurig, aber ich denke, das kann trotzdem noch zünden.
Wir haben jetzt auch die Lage, dass die SPD in NRW nicht koalieren kann mit der CDU oder nicht koalieren will, möchte man ja sagen. Also die SPD hat sich ja klar dagegen ausgesprochen, mit der CDU in eine Koalition einzugehen. Jetzt fehlen aber die Koalitionspartner. Was heißt das für die SPD?
Ja, das ist ganz lustig. Mir ist das aufgefallen in dem Moment, als die Grünen ausgeschlossen haben, mit irgendjemandem zu koalieren. Dass man sich dann immer in so eine Schachmatt-Situation hineinbegibt, wo einer dann seine Wahlversprechen brechen muss. Und irgendwie gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die SPD sozusagen immer bereitstehen muss, um alles zu tun. Ich bin da der Meinung, dass die SPD eindeutig abgewählt wurde und der Wahlkampf war darauf abgezielt, die SPD abzuwählen, die Grünen abzuwählen. Und da wäre es jetzt etwas unglaubwürdig, wenn die SPD in eine große Koalition eintritt. Man muss sich ja auch anschauen, dass die Wahlergebnisse sehr nah beieinander liegen. Also wir sprechen ja hier nicht von einer sehr starken CDU und einer kleinen SPD, sondern die sind praktisch gleich. Das bedeutet, wer jetzt CDU gewählt hat, wer FDP gewählt hat, in der Hoffnung, die SPD abzuwählen, der wäre ja dann betrogen, wenn dann wieder eine große Koalition rauskommt. Ich denke, die FDP, der das natürlich überhaupt nicht passt, muss jetzt in die Regierungsverantwortung, weil das ist der grundgesetzliche Auftrag von Parteien, dass man, wenn einem der Unglücksfall ereilt, in dieser Größe in den Landtag einzuziehen, dass man dann auch regieren muss und zeigen muss, dass man es besser kann.
Das heißt, die SPD muss in die Oppositionsarbeit oder möchte in die Oppositionsarbeit. Was das jetzt genau heißt, ob die SPD überhaupt noch Oppositionsarbeit kann nach den letzten Jahren und was das für den Bundestagswahlkampf heißt, das besprechen wir gleich nochmal. Erstmal ein bisschen Musik, um das sacken zu lassen.
See through it all, see through, see through.
da sind wir wieder im Gespräch mit Justin Witzek zu den Landtagswahlen in Deutschland, den vergangenen Landtagswahlen, speziell NRW, vom letzten Sonntag. Ja, es war der letzte Sonntag. Da gab es eine frappierende Niederlage für die SPD. Zumindest bezeichnet sie selber als starke Niederlage, vor allem zu dem vorhergehenden Wahljahr 2012. Hier hat nämlich in NRW die SPD minus 7,9% eingefahren. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was Ursachen sein könnten für die missliche Lage nach den Landtagswahlen, den Rücktritt von Hannelore Kraft, und sind jetzt auch dabei angelangt, dass die SPD nun sich gegen eine Koalition mit der CDU ausgesprochen hat, auch mit den Grünen und mit den Linken nicht koalieren kann. Und meine nächste Frage wäre nämlich an Justin: Kann die SPD Oppositionsarbeit überhaupt noch tun? Ist das noch gewohnt?
Naja, vor 5 Jahren war die SPD noch in der Opposition in Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, da sind noch ein paar Leute übrig. Es dürften auch ein paar neue Leute in den Landtag reingekommen sein, und ich habe immer den Eindruck, es gibt kaum eine zweite Reihe in Nordrhein-Westfalen. Also mir fällt von der SPD jetzt kaum jemand ein, außer Hannelore Kraft und Ralf Jäger. Ich glaube, da ist es mal ganz gut, sich neu aufzustellen und eben Oppositionspolitik zu betreiben. Ich denke, die SPD ist da groß genug dafür in diesem Land und wird sich zeigen.
Meine liebe Kollegin Miriam Burchardt. Ich nenne dich jetzt mit Nachnamen, weil man das immer macht, wenn man wütend auf ihn. Nein, ich bin nicht wütend. Du bist jetzt endlich da.
Ja, ich wurde von einem Einhorn aufgehalten.
Ein Einhorn, okay.
In meinem Traum.
Hast ich also nicht den Zug verpasst?
Der kommt ja noch. Der kommt noch.
Genau. Wir sind nämlich gerade bei Oppositionsarbeit. Du hast noch eine Frage?
Welche war das, die hier?
Genau, die wäre Opposition. Genau.
Wäre Opposition eine realistische Option für die SPD, Justin?
Jetzt auch in Hinsicht des Bundestagswahlkampfs?
Opposition ist eine Möglichkeit, die dann eintritt, wenn man eben keine Regierung bilden kann. Ich bin da, also es wird ja gerne Franz Müntefering zitiert, der sagt, Opposition ist Mist, und das ist nicht ganz unwahr. Es geht ja nicht nur darum, sich selbst gut zu fühlen und irgendwie sein moralisches Gewissen zu pflegen, sondern es geht ja auch darum, irgendwie dieses Land zu regieren. Deswegen macht man das Ganze ja. Deswegen versucht man natürlich immer, eine Koalition eingehen zu können, aber natürlich auch nicht um jeden Preis. Und jetzt in Nordrhein-Westfalen sieht der Fall so aus, es gibt eine neue Mehrheit gegen die SPD, das ist schwarz-gelb. Wenn wir bei der Bundestagswahl ein ähnliches Ergebnis haben, dann wird die SPD auch Opposition machen. Macht man natürlich nicht gerne, aber im Zweifelsfall muss es eben sein, und ich würde mich jetzt dagegen aussprechen, dass man sagt, wir sollten unbedingt mal im Bund in die Opposition gehen. Solche Stimmen gibt es ja auch. Ich denke, das ist verheerend für das Land.
Verheerend für das Land. Die Linke verfolgt ja seit Jahrzehnten oder seit Wahlperioden diese Taktik, ist auch ganz bequem. Aber wie wäre es denn, wenn ihr euch auch mal zurücklehnen könntet und einfach auch das mal genießen könntet, nicht verantwortlich zu sein und immer zu sagen, wir haben aber gesagt so und so? Oder inwiefern habt ihr unter der Großen Koalition, hatte ich persönlich immer den Eindruck, dass die SPD immer so mitfährt irgendwie bei der CDU, aber ihr eigenes Profil verliert und immer mehr untergeht in dem, was die CDU macht, und gar nicht rausschlägt, dass das jetzt auch mit an der Macht ist sozusagen?
Ja, sicherlich kann man sich in der Opposition besser profilieren. So hat man die Situation, dass eben jetzt jahrelang Angela Merkel und Sigmar Gabriel zusammen vor die Kameras getreten sind. Das hat natürlich den Eindruck erweckt, dass es sozusagen eine Partei ist. Der ganze Streit wird hinter den Kulissen ausgetragen, um eben eine Regierung darstellen zu können. Und wenn man in der Opposition ist, dann kann man eben auch mal draufhauen und im Bundestag die entsprechenden Reden halten und die anderen angreifen und zeigen, was einen von den anderen unterscheidet. Das ist immer etwas schwierig, wenn man in der Regierung ist, vor allem wenn man schon so lange praktisch ununterbrochen in der Regierung ist. Und also zur Profilschärfung ist es tatsächlich ganz gut, mal in der Opposition zu sein.
Als Management lang Punkteplan würde ich sagen, erstmal jetzt eine Wahlperiode Opposition, damit die Leute wieder sehen, hey, dafür steht die SPD, die setzt sich auch wirklich ein, und dann im nächsten Mal dann die Macht übernehmen.
Ich sehe vor allem auch große Damoklesschwert über dem Bundestag hängen, dass wenn die große Koalition wieder zustande kommt mit SPD, CDU, dass dann nämlich Oppositionsführer die AfD werden kann mit den Wahlumfragen gerade. Das wäre doch eine viel größere Bedrohung für die Demokratie, oder?
Sicherlich. Die AfD hat sehr davon profitiert, dass es so lange große Koalitionen gab. Das kann dann zu Zuständen führen, wie jetzt in Schleswig-Holstein, in Sachsen-Anhalt, wo man praktisch eine Allparteienkoalition hat und die AfD in gewaltiger Größe im Landtag sitzt und da eben dann genau ihr Bild der Altparteien zeichnen kann, die sich alle verschwören gegen die AfD. Natürlich, wenn man Demokratie ernst nimmt, dann sollten eben auch die demokratischen Parteien sich voneinander unterscheiden und eben auch miteinander im Wettbewerb stehen.
Sicherheitspolitik war zum Beispiel ein großes Thema. Miriam hatte gerade schon angesprochen, die Werte der SPD in der Opposition wiederfinden. Sicherheitspolitik gehörte jetzt nicht unbedingt zu den Kernthemen der SPD in der Vergangenheit. In NRW war das ein großes Wahlkampfthema, wird sicherlich auch ein großes Wahlkampfthema für den Bundestagswahlkampf sein. Bringt mich natürlich zu der Frage, kein typisches Thema der SPD, also lieber Finger weg von solchen Themen und auf die Kernthemen von vielleicht damals oder von den Kernthemen aus dem Statut konzentrieren oder sich auf alle Themen stürzen. Was denkst du, ist klüger?
Also als Volkspartei braucht man natürlich zu allem eine Meinung, auch eine möglichst gut abgesicherte Meinung. Ich glaube, es ist kein Gewinnerthema. Also es wird die SPD jetzt keine Wahlen gewinnen, indem sie sagt, wir sind für die Sicherheit da. Es gibt da das Bild, die CDU wäre für die Sicherheit da. Das drückt sich meistens in Gesetzesverschärfungen aus. Wenn man sich anschaut, wer tatsächlich irgendwie bei der Bundespolizei gespart hat, wer in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei gespart hat, wer in Thüringen bei der Polizei gespart hat, dann war das immer die CDU. Und die SPD hat immer mehr Polizisten eingestellt. Es ist halt so, dass man das als Sozialdemokrat nicht so wirklich an die große Glocke hängt und sich eher ungern so als Law and Order Durchgreifer präsentiert. Das ist etwas, was die CDU einfach besser kann. Ich denke, man sollte sich auf die Themen beschränken, die einmal bei der Wählerschaft tatsächlich ankommen, also bei der, die ohnehin eher sozialdemokratisch wählen und das nach vorne stellen. Ansonsten verrennt man sich in einem Überbietungswettbewerb, wer jetzt wie viele Polizisten haben will und wer wie hart wo durchgreifen will. Das ist etwas, da kann die SPD nur verlieren. Und als Volkspartei ist es eben so, dass man auch ganz unterschiedliche Meinungen in der Wählerschaft und in der Mitgliedschaft hat. Bei der CDU ist es relativ klar, da setzt man auf viel Polizei, hartes Durchgreifen, harte Gesetze, lange Strafen. Bei der FDP ist es klar, dass man eher liberal ist und deswegen eher auf Bürgerrechte setzt und Verantwortung der Einzelnen, und die SPD ist da so etwas dazwischen. Also man ist da intern sich auch nicht ganz einig, in welche Richtung man möchte.
Jetzt ist der Hype natürlich auch stark gebremst. Der SPD, der Schulz-Zug hat seine Endhaltestelle vielleicht schon erreicht. Stellt sich natürlich die Frage, ja, der Kanzlerkandidat Martin Schulz wurde ja auch zurückgehalten. Also er war jetzt auch nicht großartig in Interviews oder in Talkshows. Man wollte ihn halt nicht verbrennen. Trotzdem ist halt durch diesen Schulz-Zug-Schulz-Effekt einfach nur die Person Schulz das jetzt nicht so aufgegangen, wie es vielleicht geplant war. Denkst du, dass Martin Schulz als Kanzlerkandidat schon trotzdem verbrannt ist?
Nein, ich denke nicht. Er hatte jetzt keine wirkliche Schuld an diesen Landtagswahlen. Er sollte sich raushalten. Er hat das auch getan. Er hatte kein Programm bis dahin. Also bei uns wird das halt nach wie vor noch von einem Parteitag gemacht und wir haben überhaupt eins. Das finde ich immer ganz interessant. Angela Merkel hat noch überhaupt kein Programm, aber bei Martin Schulz wird es bemängelt. Wenn wir eins aus der Nordrhein-Westfalen-Wahl gelernt haben, dann, dass man auch eine beliebte Amtsinhaberin abwählen kann und das teilweise auf den letzten Metern entschieden wird. Und ich glaube, darauf sollte man sich jetzt einstellen. Jetzt kommt das Programm, das wird jetzt diskutiert. Ich habe selbst noch nicht ganz gelesen. Ich werde es mir mal anschauen und dann wird man sehen, was man daraus macht.
Ja, ich habe schon angeschaut, das Programm, und das war dann wirklich deutlich, dass die innere Sicherheit wirklich 50% ausmacht zu der Sozialausbau in Bezug auf Schulen und kostenlose Kitas und so weiter, was halt man immer wieder so hört. Ja. Interessant.
Achso, ich dachte, du wolltest eine Frage dazu stellen. Und meine Frage wäre jetzt nur, wie gedenkt die SPD aus dem Tief rauszukommen? Also der Bundestagswahlkampf ist der nächste Wahlkampf. Jetzt ist das natürlich auch medial eine Niederlage. Was hat die SPD vor? Hast du da eine Idee oder was könnte sie vorhaben?
Also sagen wir mal, vor der Saarlandwahl hat es ja ganz gut geklappt. Es war so, dass sozusagen alle über Schulz geredet haben, alle Unionspolitiker haben irgendetwas zu Schulz gesagt. Sowas ist dann immer gut, weil es gibt ja keine schlechte PR. Das hat dann in etwas nachgelassen, und wenn man sich jetzt so die erste Berichterstattung über das Programm anschaut, dann sind wir da schon wieder bei einem konservativen Agenda-Setting. Also das geschaut wird, was sind die Themen der Konservativen und was sagt die SPD dazu. Deswegen war auch das Erste, was aus dem Programm herausgekommen ist, die 15.000 neuen Polizisten und dass straffällige Ausländer ausgewiesen werden sollen. Das sind nicht die Themen, die die Wahl gewinnen werden für uns. Das sind die Themen, mit denen wir die Wahl verlieren werden. Man muss eben wieder das soziale Gerechtigkeitsthema nach vorne stellen, weil wenn darüber geredet wird und dann im Umkehrschluss geschaut wird, was bietet denn die CDU an? Was hat die CDU zu Arbeitslosen zu sagen? Wie wollen wir ältere Arbeitnehmer qualifizieren, um wieder erwerbstätig werden zu können? Und da ist relativ wenig, aber das fällt natürlich nicht auf, wenn man ausschließlich über Leitkultur, Burka-Verbot und Abschiebung straffälliger Ausländer spricht.
Das finde ich auch so faszinierend, dass diese Punkte, die jetzt rausgestellt werden, mehr so sehen, wir werben Leute von der CDU ab. Aber warum besinnt sich die, also wir hatten auch eine Straßenumfrage gemacht, welche Frage haben Sie an die SPD? Und ganz oft kam die Frage, wann wird sie endlich wieder sozial? Und wann oder warum nicht? Oder geht man davon aus, dass bei den Menschen, die sozial wählen würden heutzutage noch, in den ja, prekärer werdenden Zeiten, die Leute, die nicht wählen, eher die Sozialen sind, weil sie eh schon, wie sagt man, frustriert sind und nicht mehr wählen gehen wollen? Und versucht dann, okay, da müssen wir wenigstens versuchen, die Leute, die überhaupt noch wählen gehen, zu erreichen. Das können wir nur, indem wir uns auf ein CDU-Level begeben und die Wirtschaftsprobleme ansprechen oder Sicherheitsprobleme?
Klar, das ist, das liegt auch viel daran, dass man sehr viel auf so Wahlanalysen starrt. Die befragen ja letztendlich nur diejenigen, die wählen gegangen sind, und es gibt da einen sehr starken sozialen Unterschied, dass eben in den reichsten Vierteln, da hat man Wahlquoten von über 90% bei Landtagswahlen, und in den ärmeren Vierteln wählt fast niemand. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ja diejenigen sind, die letztendlich von unserem Programm profitieren würden und die es eben auch unterstützen sollten, wünschenswerterweise. Und auf die Art und Weise kriegt man dann natürlich schon Wahlanalysen, die ausschließlich von den Reicheren getragen werden. Und die sagen eben, mir ist es irgendwie wichtiger, dass nicht eingebrochen wird. Das ist natürlich, wer irgendwie in sozialem Wohnraum in Essen-Nord wohnt, dem ist es im Zweifelsfall nicht so wichtig, ob bei ihm eingebrochen wird, weil er ohnehin nicht so viel hat. Aber das Thema ist ein Thema, das gesetzt ist eben von denjenigen, die etwas haben, was ja auch legitim ist, und die sollten auch vor Einbrüchen geschützt werden. Aber es ist vielleicht nicht für alle Menschen das bedeutendste Thema.
Kann man sagen, die Gesellschaft hat sich so gewandelt, dass eine soziale Partei, also das klingt jetzt sehr, wie sagt man, übertrieben, dann nicht mehr so wichtig ist für die Bevölkerung?
Ich denke, es ist sehr wichtig für die Bevölkerung. Die Bevölkerung sieht es vielleicht selbst nicht so. Da muss man natürlich Überzeugungsarbeit leisten. Ich denke, gerade dann, wenn die Spaltung zunimmt, ist es doch notwendig, das wieder zusammenzuführen. Also ja. Als alle mehr oder weniger das Gleiche verdient haben, war das vielleicht nicht so erforderlich.
Also ich meine, ich sehe das genauso. Mich verwundert nur diese Diskrepanz zwischen... Also man sieht es ja auch bei der AfD, das, was die zum Beispiel versprechen und was tatsächlich im Wahlprogramm steht oder was eigentlich ihre Ziele sind, und dann werden sie dennoch von Menschen der Arbeiterklasse oder der niederen Einkommensklassen gewählt. Das ist so die Diskrepanz. Vielleicht fehlt die Bildung und Aufklärung darüber, oder wie könntest du das noch erklären?
Ja, es ist ja auch tatsächlich relativ kompliziert, das gesamte System, was wird wo gewählt. Wenn man sich schon anschaut, dass irgendwie im Wahlomat die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen bei einer Landtagswahl gestellt wird oder nach der Öffnung der Homo-Ehe, das sind alles Themen, die haben mit der Landesebene überhaupt gar nichts zu tun, aber trotzdem gehen die Parteien damit auf Stimmenfang. Das zeigt ja schon, dass man offensichtlich relativ viel holen kann, dadurch, dass viele Leute nicht genau wissen, wie das föderale System funktioniert. Wer wird wo gewählt? Ich meine, wie viele Leute gehen davon aus, bei der Bundestagswahl den Kanzler zu wählen? Das tun sie natürlich nicht, aber die Plakatierung wirkt darauf hin. Und die ganze, es geht ja immer nur darum, wer wird Kanzler, aber das wird ja eigentlich nicht gewählt.
Mhm. Kanzlerkandidat Schulz jetzt vielleicht auch ein bisschen raus aus dem Fokus, sein helles Licht blendet vielleicht nicht mehr. Ist das die Chance, die Inhalte jetzt besser darzustellen?
Ja, die Inhalte sollten schon von ihm präsentiert werden. Die müssen ja auch irgendwie mit ihm verbunden werden. Er hat da immer noch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit bei diesen Themen. Und über welche Inhalte reden wir denn genau?
Ja, die SPD dann zum Bundestagswahlkampf bringen muss. Ich habe immer nur die Gefahr gesehen, wenn der Schulz-Effekt zu lange anhält, dass dann die Programme, die dann oder das Programm, was dann veröffentlicht wird, von dem ein bisschen überschattet werden. Und
ja, das ist sicher richtig. Es hat vielleicht auch der Partei ganz gut getan. Man hatte eine Weile so, ist mal auf so einer Welle geritten, dass es jetzt sozusagen von alleine alles läuft. Und das wird es nicht. Also das war auch ein relativ interessantes Ergebnis der letzten drei Landtagswahlen, dass die Umfragen eigentlich vollkommen unbedeutend sind. Die waren vollkommen falsch bis praktisch einen Tag vorm Wahltag. Und deswegen sollte man gerade jetzt, es sind noch Wochen hin zur Bundestagswahl, sollte man nicht alle 5 Minuten nachschauen, ob es eine neue Umfrage gibt und wie das jetzt angekommen ist, sondern irgendwie versuchen, seine Linie durchzufahren und da werden sich dann die Wählerinnen und Wähler letztendlich entscheiden.
Dann irrationale Frage, was ist deine Wunschkonstellation jetzt zur Bundestagswahl?
Ich fände tatsächlich die Ampel ganz interessant.
Okay, super. Das war Justin Witzek, Justizvorstand hier in Erfurt und auch Politiker der SPD Erfurt. Danke Justin für das Gespräch.
Gerne.
Wir haben über die Landtagswahlen in der Vergangenheit gesprochen, über Saarland, Schleswig-Holstein und NRW, speziell NRW, durch die Rücktritte von Hannelore Kraft und Thorsten Albig.